Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Du liebst Wildpflanzen und träumst davon, deine Leidenschaft beruflich zu nutzen? Dann solltest du den Kraut Business Kongress 2025 nicht verpassen. Vom 17. bis 23. Februar erwarten dich 21 ExpertInnen, die dir zeigen, wie du deine ersten beruflichen Schritte machst. Egal, ob du Kräuterwanderungen, Naturkosmetik oder Workshops anbietest, ob es um rechtliche Themen oder die Sichtbarkeit geht. Melde dich jetzt kostenlos an und lass dich inspirieren. Den Link hierzu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite lunaherbs.de.
Krauthistory. Drei vergessene Berufe mit Wildpflanzen. Wir erleben eine Welt des steten Wandels und auch die Berufswelt ändert sich ständig. Das ist allerdings eine Grundkonstante der letzten Jahrtausende. Wissen entsteht, wird gebraucht und geht verloren. Und wieder von vorn. Ebenso ist es mit Jobs. Sie sind Kinder ihrer Zeit und die Zeiten waren selten rosig. Wir widmen uns nun in loser Folge vergessenen Berufen. Berufe, die mit Wildpflanzen zu tun gehabt haben und uns auf erstaunliche Reisen mitnehmen. In die dichten Wälder Mitteleuropas, auf Baumwipfel, in die Berge und auf die Landstraßen. Wir machen kleine Stippvisiten in Zeiten, die wir uns kaum je vernünftig ausmalen können. Zu anders sind unsere heutigen Lebensbedingungen. On top kommt eine strenge Ständehierarchie, die Personen moralisch abstempelt. Seit etwas mehr als 200 Jahren kennen wir keine Zünfte mehr. Seit 150 Jahren nehmen Gedanken rund um den Arbeitsschutz mehr Raum ein. Alle Berufe, die wir nun kurz vorstellen, sind in höchstem Maße anstrengend, ungeschützt und wenig abgesichert. Es gibt keine Auffangbecken für den Fall des Scheiterns, keine Sozial- oder Krankenversicherung. Doch spannend sind diese Jobs allemal und daher hörst du im ersten Teil heute mehr über kaum mehr geläufige Professionen, die uns vor allem in Männerdomänen einführen. Das ist eher dem Ablauf der Recherche geschuldet. Die Geschlechterthematik interessiert uns hier nur am Rande. Im Fokus steht der jeweilige Umgang mit den Pflanzen, stets zu wirtschaftlichem Nutzen und um den eigenen Magen füllen zu können. Starten wir mit drei Steckbriefen vergessener Berufe mit Wildpflanzen, die auch heute noch inspirierend sind, aber auch strukturelle Aspekte zum Umgang mit dem Thema Heilen oder gar Globalisierung aufdecken. Erstens, der Olitätenkrämer. Berufsbezeichnungen: Olitätenkrämer, Buckelapotheker, Balsamträger oder Ranzer. Das heute nicht mehr gebräuchliche Wort Olität leitet sich vom lateinischen Wort Oleum für Öl ab. Demnach handeln Olitätenkrämer mit Erzeugnissen aus Öl und das vor allem in der Region des Thüringer Waldes. Hier finden wir auch Berufszweige wie Pottaschesieder, Laboranten und Destillateure, die aus den wertvollen Rohstoffen wertvolle Heilmittel herstellen. Viele Rezepturen sind geheim, doch zuweilen finden wir ein von Apothekern überliefertes Rezept. Kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe verrät uns, Zitat: In jenen Waldgegenden hatten sich nämlich von der dunkelsten Zeit her geheimnisvoll nach Rezepten arbeitende Laboranten angesiedelt und vom Vater zum Sohn mancher Arten von Extrakten und Geisten bearbeitet, deren allgemeiner Ruf von einer ganz vorzüglichen Heilsamkeit durch emsige, sogenannte Balsamträger erneuert, verbreitet und genutzt ward. Zitat Ende. So lässt der Dichterkönig später den berühmten Faust in der Hexenküche sagen: Hat die Natur und hat ein edler Geist nicht irgendwo einen Balsam ausgefunden? Genau um diese Frage geht es nun also. Berufsbild und Arbeitsalltag. Ihr Metier sind wohlriechende Heilzubereitungen, oft in Form von Ölen, aber auch Tinkturen, Salben und Destillaten. Zitat: da solche Leute gemeinhin mit allerlei anderen Sachen und diesen und jenen Arzneimitteln handeln und öfters Kranken davon etwas eingeben, so hat die Polizei in gut geordneten Staaten billig ein scharfes Auge auf sie, um durch solche Quacksalberei die Gesundheit und das Leben der Einwohner nicht gefährden zu lassen, präzisiert unser Super-Enzyklopädist Johann Krünitz am ausgehenden 18. Jahrhundert. Spannend ist, dass der nimmermüde Verfasser von Einträgen aus dem Wirtschafts- und Alltagsleben von vor rund 200 bis 250 Jahren eine regional recht begrenzte Berufswelt würdigt. Olitätenhändler kommen tatsächlich nur im Thüringer Wald vor und das vor allem im 17. und 18. Jahrhundert. Tatsächlich entwickelt sich ein regelrechter Berufszweig, der aus den Tälern Mitteldeutschlands ganz Europa erobern sollte. Frauen und Kinder sammeln alles, was die Umgebung an Heilkräftigem zu bieten hat. Verarbeitet werden Feld-, Wald- und Wiesenkräuter, Nadelbäume, die sich unter sachkundigen Händen anschließend in kleinen Laboratorien zu potenten Mischungen verwandeln. Paracelsus schreibt, Zitat, »Wisset, dass die Heilung der offenen Schäden allein im Balsam liegt« und adelt damit bereits einige Jahrhunderte zuvor diese Zubereitungsform. Wir erfahren aus einigen Quellen, was für Produkte das gewesen sein könnten. Allen voran Bitteressenzen, bestehend aus Wermut, Tausendgüldenkraut, Kalmus und Pimpernellenwurzel, in Branntwein konserviert und destilliert. Oder das berühmte Wasser der Königin von Ungarn mit Rosmarin, Lavendel, Orange, Minze, Zitrone und Rosenwasser. Pillen und Elixiere oder Schwefelbalsam vermischt mit Leinöl, ein Universalmittel gegen so allerlei. Da finden sich auch ätherische Öle wie von Kümmel oder Wacholder, aber auch von Regenwürmern, Ameisen oder Tannenzapfen, Essenzen wie Bibergeil oder Bittersalze. Doch nicht nur Familien, auch zahlreiche Manufakturen, Drogenhandlungen oder Likörfabrikanten, deren Geschichte bis heute lebendig ist, liefern zu. Und dann kommen die Buckelapotheker oder Balsamträger ins Spiel, die all diese Elixiere, Balsame, Pillen oder Hydrolate durch die Lande transportieren. Auch so manche Spirituose ist im Gepäck der umherziehenden Medizinhändler. Wer loszog, muss einen Eid vor dem Kongseer Amtsmann ableisten, ehrlich und treulich, wie es heißt, die Produkte nicht zu verfälschen, damit nicht zu betrügen. Sie absolvieren so mehrwöchige Fußreisen durch ganz Europa und bringen die Kräuterapotheke buchstäblich unters Volk für alle, die sich einen Arzt nicht leisten konnten oder wollten. Typisches Objekt. Wir kennen ihn eigentlich als Herausgeber von Volksmärchen im Dunstkreis der Brüder Grimm. Ludwig Bechstein ist jedoch auch und eigentlich Apothekergehilfe, und zwar mitten im Olitätenland, wie es heute genannt wird. Von ihm stammt eine sehr anschauliche Beschreibung derjenigen, die eben in Sachen Medizinalhandel über Land zogen. Zitat: Es waren meist kräftige Männer in halb ländlicher, halb städtischer Tracht. Sie trugen auf dem Rücken ein einfaches Holzreff, bestehend aus dem Rückenbrett mit Achselbändern, darunter ein Querbrett befestigt war, auf dem die Tracht ruhte. Diese bestand aus 4 bis 5 großen, aufeinandergestellten Schachteln und jede derselben enthielt nun hunderte von Gläschen, Schächtelchen, Büchschen und Pülverchen. So ist also die Kiepe auf dem Rücken ihr Erkennungsmerkmal, indem die sorgfältig etikettierten Fläschchen aus Thüringer Glas wohlverpackt Aufstellung finden. Praktisch, dass die zum Transport nötigen Fläschchen für die kostbaren Inhalte in der nahegelegenen Glasmacherregion um Lauscha gleich mitproduziert worden sind. Image und soziales Ansehen. Trotz der Nähe zu den fahrenden Berufen und den Hausierern, die selten irgendwo wohlgelitten sind, verschaffen sich die thüringischen Wanderapotheker viel Respekt. Entlohnung. Medizinhandel bringt Wohlstand in die abgeschiedenen Walddörfer. Wer in der Hochphase des Olitätenhandels auf Schusters Rappen unterwegs ist und die Heilmittel an die Menschen bringt, kann sich eine goldene Nase verdienen. So golden, dass sie nicht selten in Trunksucht, wie es in den Quellen heißt, endet. Das könnte ein möglicher Aspekt des Niedergangs gewesen sein. Ein anderer? Der zunehmende Ruf nach Standardisierung von Rezepturen, transparenter Deklaration der Inhaltsstoffe, chemische Analysen und Kontrolle über das Gesundheitswesen und über das im Gesundheitswesen tätiger Menschen sorgt für den Chaos. Entwicklung. Mitte des 18. Jahrhunderts verzeichnet das Amt Königssee mehr als 350 registrierte Olitätenhändler, die, um den Warnungen unseres Herrn Krünitz zuvorzukommen, mit Amtssiegel unterwegs sind, um sich vor Betrügereien zu schützen. Die Zeichen stehen auf Expansion. Die Buckelapotheker wandern in die Schweiz, nach Österreich, Ungarn oder nach Polen, durch deutsche Landen bis hin an die Küsten der Niederlande, wo ein reger Strom aus Seeleuten und Reisenden den Absatz noch einmal vergrößert. Der Handel spült enorme Summen in die Kassen des Amtsbezirks Königssee. Die Cholera-Epidemien 1831-32 und 1848-49 führen zu einem erneuten Aufschwung. Bis zu 900 Händler sind gelistet. Der Wegfall von Zöllen innerhalb deutscher Lande erleichtert den Handel. Und doch, der wachsende Erfolg kollidiert mit der steten Panik vor Kurfuschern, was alle Menschen im Heilgeschehen meint, die keine medizinische Ausbildung haben. Und das sind bekanntermaßen die wenigsten. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eskalieren Streitigkeiten zwischen Laienbehandlern und Naturwissenschaftlern. Die Apothekerverordnung verbietet das Hausieren mit Medizinalwaren 1841. Denn neben Kräutertinkturen finden auch Giftstoffe wie Arsen, Quecksilber oder Drogen wie Opium den Weg zu den Menschen. Mit der Erfindung der Krankenkasse im Jahr 1884 werden Arztbesuche kostenlos, auch für die Arbeiterschaft. Das Gesundheitswesen institutionalisiert sich, der mobile Handel verschwindet. Bedeutung: Der bis ins 19. Jahrhundert hinein betriebene Olitätenhandel gilt als typisch für Thüringen und ist einzigartig in Deutschland. Das 2-Zentiliter-Fläschchen des bekannten Kräuterbitters Kümmerling führt uns heute noch die Balsamfläschchen aus den Waldglashütten für den Olitätenhandel vor Augen. Nach der Wende kommt es zur Wiederaufnahme der Traditionen, nicht zuletzt, weil der Tourismus ein Alleinstellungsmerkmal wittert. Der Thüringer Wald zwischen Rudolstadt, Saalfeld, Schmiedefeld und Neustadt am Rennsteig wird als 240 Quadratkilometer großes Olitätenland und Heimat der Buckelapotheker und Kräuterfrauen tituliert. Der 177 Kilometer lange Olitäten-Rundwanderweg führt auf die Spuren der Buckelapotheker. Heute boomen Kräuterworkshops und Manufakturen stellen nach traditionellen Rezepten Kräuterprodukte her, die regionale Apotheken oder Naturlädchen verkaufen. Auch Olitäten-Majestäten tummeln sich im Reigen des historischen Kräuteruniversums. Gekrönt kann ein Haupt werden, das gutes, ökologisches und Kräuterwissen nachweist. Unter der Website Thüringer Olitätenland findest du alle aktuellen Angebote der Region. Zweitens, der Pecher. Berufsbezeichnungen: Harzer, Pecher, Pechsieder, Harzscharrer, Harzbrenner, Schaber. Berufsbild und Arbeitsalltag: Pecher nehmen das Waldbaden wörtlich, lassen jedoch dessen Wohlfühleffekte aus. Ein Pecher gewinnt Harz aus Bäumen, vor allem Kiefern oder Fichten. Bis ins 19. Jahrhundert ist es vor allem der Wundverschluss von Bäumen, der Holzbauten haltbar macht, Holzgefäße abdichtet oder die Dunkelheit durch Fackeln erhält. Die Gerber nutzten Teergalle zur Behandlung der Häute. Der Stellmacher braucht Harzprodukte als Wagenschmiere. Die Arbeit der Pecher bringt teure Ölgemälde zum Leuchten und macht Papiere beschreibbar. Harz ist der Grundstoff für Klebemittel und Dichtungsmittel und natürlich Heilmittel, denn Pechöl ist ein wichtiger Grundbestandteil der Waldapotheke. Es ist hoch gelobt wegen seiner antiseptischen Eigenschaften in der Salbe, als Pflaster oder in der Räucherung. Wir schätzen Harze als Mittel gegen Erkrankungen des Bewegungsapparates, wie es so schön heißt, oder im Brustbereich. Harze verschließen auch menschliche Wunden sauber und wirksam. Doch die Harzgewinnung ist trickreich und akrobatisch und mittlerweile sogar immaterielles Kulturerbe. Doch Cut! Es ist eben der beherzte Schnitt, die bewusste Verletzung, vor allem von Nadelbäumen, die das Harz erst zum Fließen bringt. Um also systematisch an den begehrten Rohstoff zu kommen, fügt man den Bäumen künstliche Wunden durch Anritzen der Rinde zu. Ein Profi nutzt schonende Schnitttechniken, um den Baum nicht dauerhaft zu schädigen. Mit einem Schaber entfernt er bereits im Winter die Borke. Es folgt das gekonnte Ritzen einer Tropfrinne, die im Frühjahr mit der Wachstumsphase des Baumes aufreißt und Harz in einen Sammeltopf fließen lässt. Je mehr das Jahr voranschreitet, desto üppiger lässt sich der Baum aufgrund des Saftflusses bis in den Herbst hinein beernten. Im Jahreslauf entsteht durch das ständige Nachritzen ein typisches Fischgrätmuster auf dem Stamm. Ein erfahrener Pecher weiß um die Kostbarkeit des Harzes und wann es von welchem Baum an welchem Standort gegen Magendrücken, faule Zähne oder Halsschmerzen hilft. Er kennt den Mondstand, denn der beeinflusst den Saftfluss. Wie ein Eichhörnchen kraxelt der stets klebrige Kletterer mit einer 6 Meter langen Leiter am Stamm entlang, am liebsten bei den wortwörtlich gut laufenden Kiefern, ritzt mit klimperndem Werkzeug am Gürtel nach, checkt die Ernte und das alles mehrere hundert Mal am Tag. Der Lederschutz ist voll mit Harzresten, der Mann übersät von Kiefernadeln. Bei Hitze läuft das Harz besonders gut, da ächzen die Baumkletterer unter Durst. Bei beißendem Frost leiden die Zehen. Bei Regen kann man nicht harzen. Wer Pech hat, dem spült das Wasser das frische Harz aus dem Topf. Die kraftraubenden Arbeiten begleiten zehrende Kletterpartien und mühevolles Abtransportieren der schweren Harzfässer. Die Arbeitstage sind lang, die Laufwege von bis zu 20 Kilometern am Tag noch länger. Man riecht einen Pecher längst, bevor man ihn sieht. Sein durchdringender Waldgeruch ist vor allem für Milliarden von Mücken, später im Jahr Bremsen, sehr verlockend. Die Reinigung der harzüberzogenen Haut ist ein mühsames und fast aussichtsloses Unterfangen. In Pechhütten verarbeiten Pechsieder dann das gewonnene Baumharz. Sie destillieren daraus die flüchtigen Bestandteile zu Kolophonium und Terpentinöl, eben die begehrten Rohstoffe für Teer, Leim, Papier, Druckerschwärze oder Polituren. Typisches Objekt. Eine Leiter, um damit in die Baumwipfel vorzudringen. Hobel in Varianten, Pechfässer und gute Ideen, wie die teilweise bis zu 200 Kilo schweren Fässer in unwegsamem Gelände abzutransportieren sind. Image und soziales Ansehen. Der österreichische Erzähler Adalbert Stifter widmet den Pechsiedern Mitte des 19. Jahrhunderts mit genauer Beobachtungsgabe seine Novelle Granit. Zitat: Unter den Dingen, die ich von dem Steine aus sah, war öfter auch ein Mann von seltsamer Art. Er kam zuweilen auf der Hossenreuther Straße mit einem glänzend schwarzen Schubkarren heraufgefahren und auf dem Schubkarren hatte er ein glänzendes schwarzes Fässchen. Zitat Ende. Der Pecherjob folgt dem Lauf des Jahres und ist längst nicht so schlecht angesehen wie die Tätigkeiten der Köhler, die isoliert in düsteren Hütten aus Holz Kohle gewannen. Pecher wohnen in waldnahen Ortschaften und ihre Expertise sorgt für einen gewissen Berufsstolz und viele Traditionen, etwa dem Jahresbeginn am St. Vinzenztag, dem 22. Januar, dem Tag für alle, die im Wald arbeiten. In den Familiengeschichten folgt der Sohn häufig dem Vater. Gefährliche Jobs haben oft eine gewisse Anziehungskraft und auch wenn Pecher eher alleine vor sich hin gearbeitet haben, hielten sie doch als Berufsgruppe zusammen wie eben Pech. Entlohnung. Pech bringt zuweilen Geld. Um eine Familie im 19. Jahrhundert ernähren zu können, harzt ein Pecher allerdings bis zu 3000 Bäume pro Jahr. Ein Baum liefert ca. 3 bis 4 Kilo, bezahlt wird im Akkord. Ein glückgesegneter Pecher konnte einen Baum 12 bis 18 Jahre am Laufen halten. Die Kosten, um ein Pecher zu werden, sind nicht hoch. Man braucht Sammeltöpfe, einige Werkzeuge und eine Leiter. Und eine Erlaubnis, Bäume anzapfen zu dürfen. Zitat: Zuweilen sind die Harzwälder an Untertanen erblich verschrieben. Gemeiniglich aber und billig wird die Erlaubnis zum Harzscharren auf gewisse Zeit gegen einen Zins erteilt. Lernen wir aus den Quellen. In Österreich bilden sich im 20. Jahrhundert außerdem Harzgenossenschaften für fairere Preisgestaltung und zum Austausch von Know-how und Gerätschaften. Doch das Leistungslohnsystem geht auf Dauer auf die Knochen und da wird dann auch keine Harzsalbe mehr geholfen haben. Entwicklung. Die Tätigkeit des Pechsammelns ist sehr alt. Der Gebrauch von Harzen ist in fast allen Kulturen nachweisbar. Im alten Ägypten gibt es sogar eine eigene Hieroglyphe für den Harzfluss der Bäume. Harze finden wir als Grabbeigabe und man verräuchert Harz in rituellen Handlungen. Harz lässt auch Alchemisten Herzen höher schlagen, die ihn als Grundstoff geheimnisvoller Rezepturen in ihren Laboratorien verwenden. Menschen heilen mit Harz und Kinder betteln die Pechsammler um Kauharz an. Schwerpunkte liegen im deutschsprachigen Raum in Österreich, in Thüringen und in Sachsen. Der Harzbedarf steigt im 20. Jahrhundert durch die Weltkriege und dann durch die Papier-, Chemie- und Farbindustrie. Diese Entwicklung führt schließlich zu einem riesigen Bedarf an dem wertvollen und vielseitig einsetzbaren Rohstoff, der von Hand geerntet viel zu teuer würde. Daher Cut. Diesmal so richtig. Irgendwann in den 80er Jahren herum ist Schluss für die hiesigen Pecher. Nur noch wenige beherrschen heute das ehrwürdige Handwerk und bieten hochwertige Nischenprodukte an. Denn Naturharz ist weiterhin enorm begehrt. Allein der heutige Bedarf liegt bei 31.000 Tonnen. Aber wir decken ihn mit der Verlagerung der mühsamen Harzgewinnung in andere Erdteile. Wir lassen andere Menschen zu teilweise abenteuerlichen Arbeits- und Lohnbedingungen auf Bäume kraxeln, vor allem in China, Indonesien oder Russland. Bedeutung. Mittlerweile ist der Beruf des Pechers so gut wie verschwunden. Die Auslobung als immaterielles Kulturerbe im Jahr 2011 erinnert noch an seine einstige Bedeutung. Harz ist jedoch immer noch ein erstaunlich produktiver Stoff, dem auch Nicht-Naturbegeisterte im Alltag ständig in Lacken und Lösungsmitteln, Seifen und Salben begegnen. Aus der handwerklichen Kunst ist allerdings eine industrielle Nutzung geworden. Ein Naturrohstoff wird heute zunehmend fossil als Kunstprodukt gewonnen oder am anderen Ende der Erde aufwendig hergeholt und traditionelles Wissen um nachhaltigere Fertigungsprozesse hierzulande geht verloren. Das niederösterreichische Pechermuseum in Herrnstein bewahrt daher sein Erbe und macht die Pecherei noch heute erlebbar. Drittens, der Wurzelgräber. Berufsbezeichnungen: Wurzler, Wurzelmann oder auch Kräuterweibel, Kräutler sind alte Berufsbezeichnungen für Menschen, die in der Natur Heilpflanzen und insbesondere Wurzeln sammeln. Gelegentlich auch als Rhizotom Wurzelschneider, Wurzelgräber, Wurzelsammler, Wurzler oder Wurzelsepp bezeichnet und zum Teil auch laienärztlich tätig gewesen sind. Das Universallexikon von 1836 lässt uns wissen, Zitat, Rhizotomen, Wurzelgräber sind eigene Leute, die das Aussuchen von Arzneipflanzen, besonders Wurzeln, zu einem eigenen Geschäft machten, damit aber größtenteils abergläubische Meinungen hegten und eigene Gebrauche beim Wurzelgraben befolgten, so die Richtung des Windes dabei wahrnahmen oder nur in gewissen Tages- oder Nachtstunden solches vornahmen oder eigene Gebete dabei hersagten oder eigene Reden dabei führten und so weiter. Zitat Ende. Also, das Sammeln heilkräftiger Wurzeln als Job, verbunden mit magischen Praktiken und ein Teil des früheren Gesundheitssystems. Nähern wir uns zum Schluss auch diesem faszinierenden Berufsbild kurz an. Berufsbild und Arbeitsalltag. Wurzelgräber suchen und sammeln essbare Wurzelpflanzen, vor allem für medizinische Zwecke, zum Beispiel Engelwurz, Beinwell oder Baldrian. So manches Rhizom landet auch in der Likörflasche. Im Frühjahr beginnt die erste Saison des Sammelns im Wald und auf den Almen. Oft ein Nebenjob der Köhler, Bergleute oder Holzknechte. Auch Frauen sind unter den Wurzelgräberinnen belegt. Viele Sprüche zeigen uns die Wirkmächtigkeit der Wurzeln und sind teilweise bis heute überliefert. Zitat: Die stinkend Wurz für Wandersleu zu St. Michael gegraben, bis Heilig Drei König sie ruht, tu stets bei dir tragen, sie ist bei Krämpfen gut. Das sagt der Volksmund etwa über die Baldrianwurzel. Die begehrteste Wurzel ist bis heute die Enzianwurzel wegen ihrer Bitterstoffe. Da gibt es selbst Anno Domini 2024 am abgeschiedenen Fundensee einen kernigen jungen Mann Anfang 30, der den Traum von Holzhüttenromantik, wenig Komfort und viel Freiheit in Sachen Wurzelgraben verwirklicht. Für die immer noch beliebten Spirituosen destilliert er so archaisch wie vor 400 Jahren Enzian und Meisterwurz, die er zuvor in steinigem Gelände ergattert hat. Dazu hackt er einen Kreis in den Boden und stemmt die Wurzel heraus. Das funktioniert nur alle 10 Jahre an der gleichen Stelle, denn so lange braucht die Wurzel dann, um sich zu regenerieren. Er greift auf tradiertes Holz, Wasser, Brenn- und Grabrecht zurück. All das hat sich in der Vergangenheit so entwickelt, genauer seit dem Ende des 17. Jahrhunderts und jeder Landesherr verbrieft es neu. 50 Kilo schafft ein guter Graber am Tag. Für 1 Liter Destillat benötigt man 8 Kilo. Gebrannt wird vor Ort in den Brennhütten, weil das effektiver und leichter ist. Die gehackten Wurzeln destilliert er in einer Kupferbrennblase über Holzfeuer. Und anschließend reift der kostbare Tropfen 7 Jahre lang auf Esche im Felsstollen. Ein seltener Anachronismus, der die Wertschätzung des Wurzelgrabens bis in unsere Jetztzeit hinüberrettet und uns den Hauch einer Ahnung früheren Alltags vermittelt. Wurzelgräber verfügen über profunde Pflanzenkenntnis. Was heute als alte Hausmittel kursiert, hat seine buchstäblichen Wurzeln im Wissen der Kräuterweibel und Wurzelseps. Wen zum Beispiel der Hunger plagt, kann die Ehrenpreiswurzel kauen. Wenig davon ist schriftlich fixiert, sind die meisten doch nicht des Lesens und Schreibens fähig, oft ohne festen Wohnsitz, doch mit enormer Ortskenntnis ausgestattet. Manche Wurzelkundigen, über die wir aus mündlicher Überlieferung wissen, arbeiten mit Pseudonymen wie Enzimandel oder schlicht der Kräutler. Teilweise nehmen sie auch kleinere chirurgische Eingriffe vor und behandeln Wunden, Verletzungen oder Zipperlein, die in den rauen Berggegenden an der Tagesordnung sind. Die Wurzler selbst sind ein zähes Völkchen, steigen noch im hohen Alter auf die Berge, von robuster Konstitution. Wer je versucht hat, eine Löwenzahnwurzel auszugraben oder sich gar an einem japanischen Knöterich versucht hat, kann ungefähr erahnen, was Wurzelgraben bedeutet. Wer eine Wurzel entnimmt, entfernt im Normalfall die Pflanze. Mutmaßlich wird es deswegen beides gegeben haben. Das respektvolle Sammeln, um auch in den Folgejahren weiterernten zu können, und das von der Not getriebene, wenig nachhaltige Entnehmen aus aktuellem Anlass. Ein ähnliches Berufsbild wie der Wurzler weist übrigens der Ameisler auf. Er sammelt getrocknete Ameisenlarven und verkauft sie an Singvogelbesitzer. Immerhin seit dem 17. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa belegt. Durchaus lukrativ und in einigen, heute würden wir sagen, popkulturellen Quellen wie Erzählungen, Liedern oder Schwänken gut dokumentiert. Typisches Objekt: ein langer eiserner Dolch im Gürtel, einen Sack auf dem Rücken, einen Hut auf dem Kopf. Image und soziales Ansehen. Das Grimmsche Wörterbuch zitiert mehrere Quellen, die die Wurzelgräber in die Nähe von Quacksalbern rücken. Von verlogenen Wurzelgräbern ist die Rede, von einem jämmerlichen Geschäft. Manch einer scheint Unbehagen vor ihren Arzneien gehabt zu haben. Zitat: oft siehest du die Abführmittel mit Schrecken purgieren, so sie die Wurzeln Graber also geben. Die mitunter gewaltsame Entleerung des Darms gehörte damals zum klassischen Therapiekanon einer Zeit, in der Heilen ein Glücksspiel gewesen ist. Doch das Wurzelgraben ist auch mit der Aura des Geheimnisvollen durchsetzt. Überliefert sind begleitende Rituale wie Tänze und Gebete, sogar obszöne Äußerungen. Wurzelgräber gehören zu den fahrenden Berufen, zu den Hausierern, die traditionell am unteren Ende der Gesellschaft angesiedelt sind. Doch ihre Fähigkeiten können Leben retten, insbesondere auf den entlegenen Almen in unwegsamem Gelände, wo man einer solch mobilen Apotheke auf zwei Beinen mutmaßlich nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Die Männer und Frauen sind vogelfrei, unabhängig, kennen die Naturrhythmen wie kaum sonst jemand, wissen um Sonne, Mond und Sterne und ihren Einfluss auf die Geschicke der Menschen und Pflanzen und verdienen sich zumindest reichlich Respekt und distanzierte Würde bei einem Leben am Rand des Existenzminimums. Entlohnung. Die meisten Wurzelgräber sind arm wie die sprichwörtlichen Kirchenmäuse und sicherlich Einzelgänger, die sich vielleicht noch ihre Reviere auf Zuruf aufteilen. Etwas Münzen in die klammen Kassen spült der Zuerwerb durch das Brennen von Enzian als Schnaps. Auf ihren unwegsamen Touren durch die Gebirge erhalten sie Kost und Logis, wenn sie an die Tür der Bauern klopfen. Und die Nächte, da kriechen sie in Heustadel oder Höhlen unter und manchmal verkaufen sie ihr Grabegut auf Märkten. Entwicklung. Schon zu Theophrastus von Eresos Zeiten gibt es mehrere Schriften über das Wurzelgraben. Denn Arzneipflanzen spielen im antiken Griechenland eine herausragende Rolle. Sie wurden von Wurzelgräbern gesammelt. Der nach Aussage von Theophrast wohl geschickteste Rhizotom war Thrasyas von Mantinea. Er befasste sich mit der Bereitung von Giften aus Mohnsaft und Schierling und stellte fest, dass dieselbe Pflanze, je nach Anlage des Körpers, bisweilen Arzneikräfte, manchmal jedoch gar keine und manchmal eben Giftwirkungen ausübte. Wir hören in dem Zusammenhang aber auch von Kratevas, einem griechischen Arzt und Pharmakologen um 100 vor Christus, der ein dreiteiliges Kräuterbuch verfasst hat, das sich mit ihren medizinischen Eigenschaften befasst und später den weitaus bekannteren Dioskurides inspiriert hat. In Mitteleuropa belegt ist der Job seit dem 17. Jahrhundert, etwa im Riesengebirge oder im Alpenraum, eben überall dort, wo die heilkräftigsten Wurzeln wie Schätze unter der Erde ruhen. Und wie gehört, beschäftigen bis heute einige Alpenbrennereien Bergbrenner, die teilweise ihre Urlaube damit verbringen, die begehrten Wurzeln zu graben. Heute hip, damals Gram. Bedeutung. Wurzeln faszinieren uns bis heute, kondensieren sie doch die Kraft der Pflanze in besonderem Maße. Die Wurzel nährt die Pflanze, verankert sie, speist sie mit Energie aus der Erde. Und wer seine Wurzeln kennt, ist gut verankert, weiß, was ihm hält und wohin er sich zurückziehen kann. Obendrein sind Tinkturen von Blutwurz oder Baldrian in vielen Hausapotheken wieder präsent. Ein Tee aus Löwenzahnwurzel mittlerweile selbst im Bioladenregal angekommen. Die schillerndste Wurzel der Vergangenheit ist sicherlich die sagenumwobene Alraune aus der Familie der Nachtschattengewächse. Ihre Form erinnert an eine menschliche Gestalt und weit vor Abfassen der Bibel findet sie Eingang in die abendländische Kulturgeschichte. Ihr Ausgraben ist ein Vabonspiel. Ein Hund sollte es tun, der hernach den Tod findet, weil sich keine Menschenhand an ihre magischen Kräfte herantraut. Oder unterm Galgen soll sie ausgegraben werden, denn sie stoße beim Herausziehen wahnsinnig machende Schreie aus, was uns schließlich in Harry Potter augenfällig vor Augen geführt wird. Ob es daher wirklich Alraunen gewesen sind, die in den Körben der Wurzelgräber Mitteleuropas kursierten? Wer allein die Menschen glauben lässt, er habe eine Alraunwurzel im Gepäck, umgibt sich augenblicklich mit der Aura des Geheimnisvollen. Daher sind sie nicht selten gefälscht worden. Zitat: Was die Landstreicher und Tyriak und Wurmkrämer von Alraunen und Madragora, wie die schwerlich zu bekommen und unter dem Galgen mit sorglicher Mühe muss ausgegraben werden, schwätzen und lügen, hat man zwar vor langest auf den Märkten und Dorfkirchweihen von solchen Leuten gehört, berichtet uns Hieronymus Bock in seinem Kräuterbuch von 1551. So verkauft selbst das schillernde und erste deutsche Kaufhaus Wertheim in der Hauptstadt Berlin um die Wende zum 20. Jahrhundert noch Glücksalraune für 2,25 Mark. In Wirklichkeit soll es sich allerdings um das Lauchgewächs Siegwurz oder Bergknoblauch gehandelt haben. Wir sehen, Wurzeln haben die Fantasie der Menschen stets ganz besonders angekurbelt und ihre Wurzelgräber in Freiheit, Sagenhaftem und Armut hinterlassen. Darauf einen Enzian. Unsere Reise aus der Vergangenheit endet an dieser Stelle vorerst. Wir haben Berufsbilder wie den Olitätenkrämer, den Pecher und den Wurzelgräber kennengelernt, die sicherlich alle keine Massenphänomene gewesen sind, aber bis heute einen Teil unserer Wildpflanzenkultur prägen. Nun tauchen wir wieder auf aus den Tiefen des Wurzelwerks, den Höhen der Berggipfel und den Niederungen der Wälder, reiben uns verwundert die Augen ob der zähen Existenzsicherung und schöpfen vielleicht neue Kraft, dem Thema Kraut und Business auf ganz eigene und besondere Weise nachzugehen. Möge der Mut der vielen unbekannten Menschen, die ihr Leben mit Wildpflanzen verbracht haben, unseren Respekt vor ihrem Tun bestärken und uns in ihrem Sinn auf neue Ideen bringen. Denn die Welt brauchte und braucht den achtsamen, aber auch kreativ nachhaltigen Umgang mit der Natur. Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.